Hallo, herzlich willkommen zur Algebra-Vorlesung. Hallo zu Hause, wenn Sie das Video gucken.
Ich möchte, bevor wir weitermachen und das letzte Resultat des Kapitel 2 beweisen, auf Beispiel 2 Zielen nochmal eingehen. Und zwar deshalb, weil ich dazu eine Frage hatte und dann habe ich eine Podcast-Folge gemacht und dann habe ich in der Podcast-Folge gemerkt, dass ich an einer Stelle Quatsch erzählt habe. Und wir gucken jetzt kurz diese Stelle an, an der ich Quatsch erzählt habe. Dann können Sie nämlich aus meiner Flüssigkeit lernen. Das ist der Plan. Wir haben in Beispiel 2.10 im Ring aller Zahlen der Form a plus b Wurzel 5 i gearbeitet, wobei a und b als z kommen. Das ist ein Teil der komplexen Zahlen, in dem es im Allgemeinen keine, DGTs gibt. Und das haben wir gezeigt, indem wir uns zwei ganz konkrete Zahlen hergenommen haben und gezeigt haben, dass die keine DGTs haben. Und das wiederum lief so, dass wir angenommen haben, wir hätten eben doch einen. Und dann haben wir damit rumgerechnet und am Ende kam raus, dass es nicht funktioniert. Und unterwegs habe ich einen Fehler gemacht und auf den möchte ich jetzt hinweisen. Den habe ich im Podcast nochmal gemacht. Aber während ich den Podcast eingesprochen habe, haben die Kobolde in meinen Kopf gerufen, Moment mal, da ist irgendwas komisch. Und dann habe ich mir selber nochmal kurz zugehört und habe gemerkt, ah. Und die Stelle, an der das war, war die, als wir schon rausgefunden hatten, dass wenn wir so ein DGT Delta hätten, der erfüllen müsste, dass Delta mal Delta Stern ein Teiler von 36 ist in Z und gleichzeitig ist Delta mal Delta Stern teilbar durch 12 in Z. So, und dann bin ich irgendwie los, ganz naiv und habe gesagt, ja gut, ich gucke mir halt die Vielfachen von 12 bis hin zu 36 an. 12, 24, 36, das sind die Möglichkeiten. Aber das stimmt gar nicht, denn 24 ist in Wirklichkeit gar keine Möglichkeit für Delta mal Delta Stern, denn das ist zwar durch 12 teilbar, aber es ist selber kein Teiler von 36. Das heißt, die kann man sofort loswerden, diese Möglichkeit. Das habe ich aber irgendwie nicht sofort gesehen und habe deswegen die ganze Zeit diese 24 im Gedanken noch mit dabei gehabt, obwohl man die nicht braucht. Und das habe ich jetzt also verändert und kurz und in der Podcast-Folge habe ich mich dann selber korrigiert, als ich das gemerkt habe und habe versucht, nicht zu doll zu lachen. Denn die Möglichkeiten für die Teiler sind dann eben nur 12 und 36 und ein entsprechender Kofaktor kann dann nur 1 bzw. 3 sein und so kommen dann die Möglichkeiten zustande, wie das aussehen kann. Und dann kommt ganz am Ende raus, dass dieses Delta nur 6 oder minus 6 sein kann. Und beide Zahlen sind aber in diesem Ring R keine Teiler von der Zahl 4 plus 2 Wurzel 5 i. Auch das erkläre ich nochmal. Und generell habe ich noch ein paar mehr Details eingefügt in dieser Podcast-Folge, zum Beispiel 2.10. Und wenn Sie sich die anhören, dann sind Sie quasi live dabei, wie ich merke, dass ich schusslich bin. Da will ich jetzt einfach weitermachen. Satz 2.11 gehen, es sei denn, da sind jetzt konkret noch irgendwelche Fragen. Ja.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie wir ausgeschlossen haben, dass 4 plus 2 mal Wurzel 5 i nicht Delta ist.
Das ist kein Teil davon.
Ja, aber woher haben wir das, wie haben wir das rausgefunden?
Na Moment, wir haben ja angefangen mit einem beliebigen DGT und haben dann rausbekommen, wodurch der teilbar sein müsste und dabei ist halt die Möglichkeit 4 plus 2 Wurzel 5 i ist nicht als Möglichkeit rausgekommen.
Und wieso? Weil 36, wenn wir das auf 36 beziehen würden, dann würde das theoretisch passen mit 4 plus 2 mal Wurzel 5 i. Weil wir die komplex konjugieren, würde das ja 36 bilden.
Ja. Aber ich denke, das war glaube ich was ich mir so ganz elementar hingeschrieben hatte und habe dann gesehen, das geht in dem Ring einfach nicht, dass das ein Teiler von 6 ist. Aber da kann ich gerne noch mal kurz drüber nachdenken und das gegebenenfalls noch ergänzen und dann eine Rechnung dazu schreiben. Danke. Noch mehr Fragen dazu? Ich freue mich immer, weil ich ja manchmal dann auch merke, dass ich schusslich war. Ja?
Welche Teile haben Sie geändert?
Im Skript habe ich. Da habe ich das, was man hier jetzt sieht, also die 24 teilen die 36 und so ein bisschen das Stück danach. Und ich habe noch ergänzt, dass aus der Teilbarkeit durch 4 und 6 in Z folgt, dass man auch durch 12 teilbar ist. Das heißt, ich habe einen Satz eingefügt und unten dieses mit der 24 ergänzt. Nur Beispiel 2.10. Genau. Ich habe auch noch an anderen Stellen ein paar Sachen ergänzt, das waren dann so Tippfehler oder so. Und das mache ich immer so, wenn mir hier in der Vorlesung irgendwo auffällt oder wenn Ihnen auffällt, dass da irgendwo, keine Ahnung, ein Vorzeichen falsch ist oder sonst irgendwie ein Tippfehler oder wenn ich das Gefühl habe, da an der Stelle, da gab es so viele Rückfragen, das sollte ich vielleicht umformulieren, dann mache ich das einfach, aber ich markiere die Änderung nicht im Kurzskript, zu viel Arbeit. Okay, dann nehmen wir jetzt den Satz 2.11. Moment, ich mache mir vorhin
den Kommentar, damit ich das nicht vergesse. Das heißt, ich schreibe nochmal einen Satz dazu, warum ist Delta nicht 4 plus 2 Wurzel 5? Okay. Dann kommen wir zu Satz 2L. Dann gucken wir uns erstmal so an, wie er da steht. Satz 2L ist eine Möglichkeit, wie man GGTs ganz konkret ausrechnen kann in euklidischen Ringen. Dieser Satz liefert uns also zwei Dinge. Erstens die Existenz von GGTs in euklidischen Ringen. Und daraus können wir schlussfolgern, dass dieser Ring aus Beispiel 2.10 kein euklidischer Ring ist. Und wir schlussfolgern das, ohne nach Normfunktionen zu suchen und zu zeigen, dass sie nicht existieren, sondern wir schlussfolgern das über eine Eigenschaft von euklidischen Ringen, von der wir sehen, dass sie in diesem Ring nicht erfüllt ist. Und das ist eine Art der Argumentation, die wir in dieser Vorlesung noch ganz oft sehen werden. Anstatt direkt zu zeigen, dass ein Ring eine gewisse Eigenschaft nicht hat, gucken wir uns einfach mal verschiedene Eigenschaften an, die daraus folgen würden und zeigen, dass eine davon nicht gilt, weil das häufig einfacher ist. Und gleichzeitig haben wir nicht nur abstrakt die Existenz, sondern auch ein Kochrezept, wie man GGTs ausrechnen kann, mit dem sogenannten euklidischen Algorithmus. Den kennen Sie vielleicht ganz konkret in Z für ganze Zahlen. Teil und Rest, weiß ich nicht, wer hat das in der Schule gesehen? Euklidischen Algorithmus konkret in Z. Aha, dann haben Sie jetzt einen kleinen Vorteil. Hoffentlich erkennen Sie wieder, dass das dasselbe ist wie in der Schule, nur eben ein bisschen allgemeiner. Für die Leute, die jetzt das Video gucken, es hat sich genau eine Person hier im Hörsaal gemeldet, die das schon mal gesehen hat. Ansonsten ist das eine Möglichkeit, wie man GGTs ausrechnen kann, und später werden wir sehen, dass der Algorithmus einem sogar noch mehr liefert. Aber erstmal halten wir nur das fest, was hier steht. Wir beginnen mit zwei Elementen, die beide nicht null sind, und wir wollen GGTs ausrechnen und wollen das machen, indem wir einfach immer wieder mit Rest teilen. Mit Rest teilen heißt, dass wir das anwenden, was bei der Definition eines euklidischen Rings in Eigenschaft NF2 steht. Und am Anfang entscheiden wir einmal, wie wir beginnen. Denn wir haben da jetzt zwei Zahlen, die sind beide von 0 verschieden. Und dann kann man ja mit der einen anfangen und die mit Rest durch die andere teilen oder eben umgekehrt. Und wir legen jetzt einfach nur fest, wie wir das am Anfang entscheiden. Das könnte man auch anders machen. Aber sinnvoll ist irgendwie zu sagen, man fängt mit der an, deren Normwert größer ist oder zumindest größer gleich und teilt die mit Rest durch die andere. Das ist die Idee. Deswegen die Notation am Anfang. So bekommen wir dann unsere beiden Startzahlen R0 und R1. Und jetzt ist die Idee, R0 mit Rest durch R1 zu teilen in diesem Ring R mit der euklidischen Normfunktion. Und dann bekommt man eine Gleichung. Und beim Teilen mit Rest hat man ja immer so ein Q, das wird einfach durchnummeriert. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt weitergehen, kriegt das halt einen höheren Index. Und dann gibt es einen Rest, der möglicherweise beim Teilen bleibt. Und der wird auch wieder R genannt und der Index rutscht einen hoch. Wenn ich jetzt also die erste Gleichung hinschreiben würde, dann wäre das R0 gleich Q1 mal R1 plus R2. Und dieses R2 ist dann 0 oder ist ein Ringelement mit echt kleinerem Normwert. Und wenn ich noch nicht bei 0 angekommen bin, dann sagt mir der Satz, dann soll ich weitermachen und soll wieder durch etwas mit Rest teilen. Und der Satz behauptet, dass das irgendwann abbricht. Dass es also dann ein I aus N gibt, derart, dass der Rest RI 0 ist. Und der Satz behauptet auch, dass wir dann quasi im vorherigen Schritt als Rest ein GGT gefunden haben. Und der Witz ist, dass in dem Moment, wo man ein GGT gefunden hat, man alle gefunden hat. Denn alle GGTs sind zueinander assoziiert. Sprich, wenn ich ein GGT kenne und wenn ich die Einheiten in meinem Ring kenne, dann kenne ich alle GGTs. So, das ist das, was der Satz für uns sagt. Und ich habe da so eine Aussage hingeschrieben, die vielleicht bei der Anschauung hilft. Es kommt ein GGT raus im Sinne unserer Definition von GGTs, aber gleichzeitig kann man sich das auch vorstellen als einen gemeinsamen Teiler, den man da findet, der so groß wie möglich ist in Bezug auf die Werte der Normfunktion. Das ist noch eine andere Möglichkeit, sich das zu merken, was da passiert. Und wir beweisen das, indem wir einfach diese Schritte einmal durchgehen und gucken, was in jedem Schritt mit den GGTs passiert. Müssen wir eben schauen. Das ist alles an, das ist auch an und ja, da bin ich auch gleich in der Tafel wieder zu sehen. Okay. Gut, zunächst mal machen wir uns klar, warum da so ein I existiert, sodass das abbricht und wir den Rest 0 bekommen. Und war das nochmal, wohin bildet diese Normfunktion N eigentlich ab? Was ist der Zielbereich? Der Startbereich ist der Ring ohne 0. Und der Zielbereich war nochmal was? Ja?
Die natürlichen Zahlen mit 0.
Die natürlichen Zahlen mit 0, genau. Jetzt lande ich also jedes Mal, wenn ich so eine Gleichung hinschreibe, Teil mit Rest, dann lande ich mit den Normwerten in N0. Und die Vorschrift dort sagt mir, dass ich entweder aufhöre, weil nämlich der Rest 0 ist, oder dass ich weitermache, aber dann ist ja der Normwert von dem neuen Rest kleiner als der, den ich vorher hatte. Und innerhalb der natürlichen Zahlen kann ich nicht beliebig lange echt kleiner werden. Irgendwann ist Feierabend. Das liegt daran, dass wir in N0 die untere Schranke 0 haben. Deswegen muss nach endlich vielen Schritten Schluss sein mit diesem Verfahren. Das liegt wirklich nur an der Struktur der natürlichen Zahlen. Zahlen ein Teiler der anderen ist, ein echter Teiler, und dass man da also sofort im ersten Schritt den Rest 0 bekommt. Das ist okay. Okay, jetzt nehmen wir uns also diese Stelle her, an der das abbricht, und jetzt möchte ich mir die Gleichung nacheinander angucken, die wir bekommen, bevor wir da an dieser Stelle landen, wo wir abbrechen. Die erste Gleichung habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Wir schreiben die mal hin und gucken dann drauf. Aber unsere Notation ist ja so, dass wir immer mit R0 links starten. Das heißt, wir haben R0 gleich Q1 mal R1, das ist die Reihenfolge, plus R2. Und R2 ist 0 oder der Normwert ist kleiner geworden. Und jetzt gucken wir mal die Teiler an. Wir wollen ja hinaus auf die GTs von R0 und R1. Und jetzt schnappen wir uns mal ein. Ich nenne ihn D, klein d. D aus R ist ein gemeinsamer Teiler erstmal nur von R0 und R1. Was können wir darüber sagen? Na, der teilt R0, er teilt R1, also teilt er auch dieses Produkt, also teilt er auch die Differenz R0 minus dieses Produkt, also teilt er auch R2. Wir haben also jetzt herausgefunden, dass jeder gemeinsame Teiler von R0 und R1, insbesondere die GGTs, auch R2 teilt. An dieser Gleichung sehen wir, dass jeder gemeinsame Teiler von R0 und R1 in R auch R2 teilt. So, erste Möglichkeit, R2 ist 0. Dann ist R1 ein Teiler von R0 und ist dann automatisch ein GGT und wir sind fertig. Falls R2 gleich 0 ist, ist R1 ein GGT von R0 und R1 und dann sind wir fertig. Andernfalls gucken wir uns die nächste Gleichung an.
Inhalt die Vorschrift sagt, dass wir jetzt R1 nehmen sollen und sollen das im Rest durch R2 teilen. Und die Notation ist da auch festgelegt, wie die aussehen soll. Da haben wir jetzt also R1 gleich Q2 mal R2 plus R3. Wir teilen wieder mit Rest. Wir erhalten einen neuen Rest R3. Und jetzt haben wir auch wieder zwei Fälle. Das ist 0 oder es ist halt nicht 0. Aber jetzt können wir wieder genauso argumentieren wie vorher. Jeder gemeinsame Teiler von R0 und R1 teilte auch R2, haben wir gelernt. Teilt also jetzt R1 und R2, also R1 und dieses Produkt, also die Differenz, also R3. Sodass wir also jetzt sehen, wie sich durch diese Gleichung durchzieht, dass alle GGTs immer die beteiligten Terme teilen und insbesondere immer diesen neuen Rest teilen. Und das führt dazu, dass wenn man am Ende dann abgebrochen hat und bei RE gleich 0 rausgekommen ist, dass man dann davor das letzte Mal etwas von 0 Verschiedenes da stehen hatte, was aber immer noch durch alle GGTs teilbar ist, also muss es selber ein GGT sein. Und das ist der Logik. Rauskam und der Rest, der da steht, ist dann ein GGT. Also, ja, der ist dann ein GGT von sich selber und dem letzten Vollmitglied davor und ist deswegen auch, wenn wir das rückwärts argumentieren, ein GGT von R0 und R1. Haben, dann können Sie erst selber Beispiele in Z nochmal rechnen oder mich bitten, das zu machen in einer Podcast-Folge. Aber ich hoffe, dass Sie dann auch mutig genug sind, das in anderen Euklidischen zu machen, die Sie kennen, zum Beispiel in ZI. Da muss man ein bisschen mehr umtüdeln, bis man auf diese Gleichung kommt so, und weiß, welche Faktoren das sind und welcher Rest und so. Aber in dem Beispiel, wo wir gezeigt haben, dass ZI euklidisch ist, haben wir ja gesehen, wie man das macht. Da haben wir ja wirklich eine Konstruktion uns überlegt, wie man da Teilen mit Rest durchführt. Das heißt, da müssen Sie diese ganze Information nur, in Anführungsstrichen, zusammenbasteln. Das erfordert ein bisschen Übung, aber das lohnt sich, weil man dann dieses Konzept noch besser versteht und noch tiefer, als wenn man das immer nur mit ganzen Zahlen macht. Trotzdem würde ich sagen, wir gönnen uns mal ein kleines Beispiel mit ganzen Zahlen, oder? Wir können ja mal sowas machen wie, überleg kurz, wir wollen ein GGT bestimmen von 32 und 26 oder so. Also irgendwas, was vielleicht nicht super langweilig ist, aber auch noch nicht riesig. Oder von mir ist auch 50 und 36, ist das besser? 50 und 36. Das sind bestimmt nicht zufällig die Zahlen aus der Übungsserie, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir machen es einfach mal, sonst bin ich selber schuld. GGT von 50 und 36 in Z mit euklidischem Algorithmus. Und das ergibt Sinn, weil Z mit der Betragsfunktion ein euklidischer Ring ist und wir deswegen wissen, wie das da funktioniert. Und ich improvisiere und das heißt, ich mache bestimmt irgendwo Rechenfehler oder so oder erzähle Quatsch. Und das heißt, wir müssen alle gut aufpassen. Gut, was sagt denn der Satz? Der steht da ja noch, dann können wir einmal hinschauen. Der Satz sagt, wir entscheiden, welche der Zahlen einen größeren Normwert hat, also den größeren Betrag bei uns. Und mit der fangen wir an und teilen den Rest durch die andere. Da gucke ich hin, 50 hat einen größeren Betrag als 36, also teile ich 50 durch 36, ne, gerade so,
grob,
mit Rest. Und das ist meine erste Gleichung. Das heißt, hier wäre jetzt R0 gleich 50, R1 gleich 36 und dann fange ich an. 50 ist, naja, so wahnsinnig oft passt die 36 da nicht rein. Ich mache mal den Vorschlag, 1 mal 36 plus, und dann bleibt noch irgend so ein Rest. Ich sag mal 14. Sieht das gut aus? Dankeschön. R2 ist 14. R2 ist noch nicht 0, das heißt, ich mache weiter. Und ja, das ist auch wirklich ordentliches Teilen mit Rest, denn der Betrag von 14 ist wirklich kleiner als der von 36, also das, wodurch ich geteilt habe. Ich habe jetzt nicht irgendwas gemacht, sondern ich habe wirklich ordentliches Teilen mit Rest gemacht. Okay, 14 ist nicht 0, also mache ich weiter und jetzt sagt mir die Vorschrift, ich teile das R1, also 36, mit Rest durch den neuen Rest, 14. Das heißt, die nächste Gleichung ist, 36 ist irgendwas mal 14, sagen wir vielleicht 2 mal 14, das ist 28, und dann bleibt noch der Rest 8. Und 8 ist betragsmäßig kleiner als 14, also habe ich wieder ordentlich Teil mit Rest gemacht. Oder was sagen Sie? Gut. So, das ist auch so was, wo Daumen oder sehr aussagekräftige Gesichter helfen. Daumen hoch heißt, ja, ist okay. Daumen runter heißt, ich erzähle Quatsch. Oder Sie verstehen das nicht. Ist auch noch. So, wir sind immer noch nicht bei 0. Das heißt, wir haben immer noch kein DGT gefunden. Wir müssen noch eine Runde drehen. Und die nächste Runde heißt 14 gleich irgendwas mal 8. Naja, ich mache mal 1 mal 8. 6, wir sind immer noch nicht bei 0. Also noch eine Runde. 8 ist 1 mal 6 plus 2. Jetzt sehen wir, das Ende ist nah. Das ist doch schön. 5 ist 2. Und jetzt sehe ich aber, also ich schreibe die nächste Gleichung noch hin, aber ich sehe jetzt im Prinzip schon, dass ich fertig bin, weil ich nämlich sehe, dass das, wodurch ich als nächstes, also dass die nächste Teil- und Restgleichung, die ich hinschreibe, eine ist, die aufgeht, ohne Rest. 6 ist 2 mal 3. Das heißt, dass ich jetzt schon weiß, und das müsste ich auch nicht mehr hinschreiben, wenn ich es begründe, dass die nächste Gleichung die ist, bei der der Rest 0 wird, sodass also der Rest, den ich jetzt hier im vorletzten Schritt hatte, schon mein gesuchter GGT sein muss. Also nur der Vollständigkeit halber, 6 ist 3 mal 2, plus 0. Das ist also mein RI, bei dem das Verfahren stoppt. R6 ist 0 und dann höre ich auf. Und im Schritt davor habe ich als Rest ein GGT gesehen, nämlich 2. 2 und minus 2 sind auch tatsächlich GGTs. Wir können das ja mal überprüfen. Eine Möglichkeit, wie man das überprüfen kann, und das geht im Rezept mit Schulwissen, wir werden aber später sehen, dass man auch dafür eine ringtheoretische Eigenschaft hinschreiben kann, die uns erlaubt, GGTs anders zu bestimmen, und dann kann man gucken, ob man richtig gerechnet hat. Und das mache ich jetzt nur, indem ich die Grundfaktorzerlegung hinschreibe. Das heißt, ich schreibe sie auf und Sie sagen sie mir. Ich brauche mal eine von 50, bitte. Ja. 2
mal 5 mal 5.
Richtig. 2 mal 5 Quadrat, und dann brauche ich noch eine von 36. Wer macht die? Ich habe mir schon so viel gerechnet. Ich habe jetzt keine Lust, noch eine Primfaktorzerlegung zu rechnen. Das müssen Sie jetzt machen. Ja.
Also ja, 36 ist 6 hoch 2, dann würde ich sagen 2 mal 3 die ganze hoch 2.
Genau, 2 Quadrat mal 3 Quadrat. Und die Idee war, ich wiederhole das kurz fürs Video, die Idee war zu sagen 36 ist 6 mal 6 und dann kann ich 6 zerlegen und 2 mal 3 und nochmal 6 und 2 mal 3, dann kommt das raus. Und wenn ich jetzt vergleiche, dann sehe ich, dass die 3 und die 5 nicht in beiden vorkommen, nur die 2 kommt in beiden vor und die kommt hier nur mit Vielfachheit 1 vor, also mit Exponent 1 und deswegen ist 2 im GGT. So sieht es aus. Das hat gerade geflackert, oder? Ja.
Ja. Sie haben eben gesagt, dass bei 50, dass hier nur mit Vielfachheit, die 2 mit Vielfachheit 1 vorkommt und deswegen. Was wäre denn bei 50 jetzt auch 2 zu 2? Also, es ergibt jetzt 50, aber wenn 2 auch mit Vielfachheit 2 vorkommen würde.
Wir machen mal das. Was sind denn die GGTs von 100 und 36? Das Schulwissen, das können Sie. Keine Angst. Jetzt haben wir hier die gleiche Vielfachheit.
immer positiv waren. Aber man kann das ja auch anders machen mit und negative Reste erlauben. In dem Moment, wenn man das nicht macht, wird es eindeutig hier.
Ist das dann ein Ring der komplexen ähnlich oder?
Meinen Sie C oder den Ring der ganzen Gaußschen Zahlen?
Der ganzen Gaußschen Zahlen.
Überlegen Sie sich's. Wie haben wir das denn da konstruiert? Was war da eindeutig und was war nicht eindeutig? Und könnte man das vielleicht irgendwie festlegen oder wird es dann schwierig? Gucken Sie nach. Tatsächlich habe ich in meiner Podcast-Folge sogar noch ein Beispiel gemacht, was anders ist als das in der Vorlesung, wie konkret ist. Und da kann man sehen, wo es da Probleme gibt. Also schauen Sie nochmal selber, woran hängt die Eindeutigkeit? Warum klappt es hier? Was passiert, wenn man negative Reste erlaubt? Was passiert in anderen Ringen? Den Spaß würde ich Ihnen nicht nehmen. So, akribischer Algorithmus. Erstmal so und dann üben Sie weiter in den Übungsaufgaben. Die heißen ja Übungsaufgaben, weil Sie üben sollen und nicht, weil Sie alles schon können. Können müssen Sie es dann am Ende in der Prüfung. Okay, dann hüpfe ich jetzt einfach mal weiter zu Kapitel 3. Sie dürfen schon mal den Anfang ein bisschen verdauen, während ich ja, den Anfang und das Beispiel, während ich die Tafel wische. Vielleicht kurz zur Einstimmung. Wir haben jetzt Ringe kennengelernt und haben ein bisschen mit denen rumgerechnet und haben gesehen, dass euklidische Ringe sehr, sehr stark sind. Da kann man GGTs finden und so und wir können da wunderbar rumrechnen. Aber wir haben uns jetzt noch nicht tiefergehend mit der inneren Struktur der Ringe auseinandergesetzt, im Sinne von, was haben die für interessante Teilstrukturen oder so. Das kommt jetzt. Jetzt gucken wir uns Ringe an, Teilringe, Ideale, Faktorringe, Ringhomomorphismen. Und ja, es kommen auch noch mehr Eigenschaften. Irgendwann fange ich dann an, hier immer so Bilder in die Tafel zu malen, wo wir uns klar machen, welche Stärkekategorien von Ringen wir gefunden haben und was für Eigenschaften aus welchen folgen. Das ist so ein bisschen das Thema der nächsten Resultate. Und hier wird es auch wieder so sein, dass ein paar Leute manches davon schon aus meiner linearen Algebra kennen. Die können sich dann entspannt zurücklehnen und sich erinnern. Aber manche kennen das vielleicht noch nicht. Darf das schon weg? Wer ist dagegen, dass ich das abwische? Okay, danke. Ja, Daumen sind auch gut. Nehme ich ab. Nicht darauf achten muss. Ansonsten geht es auch, dann kann man rechts- und links Ideale definieren und in kommutativen Ringen fallen die dann halt zusammen. Aber das wollte ich in dieser Vorlesung nicht machen, sondern wollte einfach direkt zu Idealen gehen. Ideale sind Untergruppen der additiven Gruppe, die gleichzeitig noch eine multiplikative Abgeschlossenheit haben, die stärker ist als die, die man normalerweise erwarten würde. Beim Teilring würde man ja einfach nur erwarten, dass man bei der Multiplikation innerhalb der Menge nicht rausfliegt. Aber die Idealeigenschaft I2 ist noch wesentlich stärker. Die sagt, wenn ich etwas aus dem Ideal nehme, also aus dieser Teilmenge, und mit irgendwas aus dem Ring multipliziere, dann bleibe ich trotzdem im Ideal. Das ist schon ziemlich krass. Und ein schönes Beispiel, wie man das gut sehen kann, sind die geraden ganzen Zahlen. Die bilden ein Ideal des Ringes Z. Und das kann man sich klar machen, indem man sich einmal kurz überlegt, zum Beispiel mit dem Untergruppenkriterium, warum die geraden ganzen Zahlen eine Untergruppe bilden bezüglich Plus. Und dann muss man sich ja noch überlegen, ja, was passiert, wenn ich eine gerade ganze Zahl nehme und mit irgendeiner ganzen Zahl multipliziere. Und der Witz ist, dass bei der Multiplikation mit irgendeiner ganzen Zahl der Faktor 2, den man da vorher schon gesehen hat, ja nicht verschwindet, sondern der bleibt da. Und deswegen ist die Zahl, die rauskommt, immer noch durch 2 teilbar und man landet wieder in dieser Teilmenge der geraden ganzen Zahlen. Die sind also ein wunderschönes Ideal. Und das Argument, das ich gerade gebracht habe, kann man verallgemeinern, das funktioniert nicht nur für die Zahl 2, sondern funktioniert auch für andere Zahlen. Sei also n eine natürliche Zahl, dann ist die Menge aller ganzzahligen Vielfachen davon ein Ideal des Ringes Z. Mit dem gleichen Argument. Wenn Sie das ein bisschen stärker ausgeht sehen wollen, kein Problem, dann mache ich dazu eine Podcast-Folge. Hier habe ich jetzt einmal aufgeschrieben, wie man argumentiert, wenn man in einem allgemeinen Ring ist, nicht nur in den ganzen Zahlen, aber mit dem gleichen Prinzip. Denn eine mögliche Bauanleitung für Ideale funktioniert genauso, dass man sich ein Ringelement nimmt und dann alle Vielfachen davon in dem Ring. Und da kommt eine Teilmenge raus, die immer ein Ideal wird in einem Kommutativen. Ich habe dazu ein bisschen was aufgeschrieben. Dass es eine Untergruppe bildet, kann man mit dem Untergruppenkriterium sehen. Das heißt, da schreibt man es dann einfach nur auf, naja, 0 liegt drin, weil ja 0 das Element A, was wir uns ausgesucht haben, mal 0 ist. Das braucht man hier also, man braucht, dass irgendwas mal 0 wieder 0 ist im Ring. Und dann guckt man sich noch an, warum die Differenz von zwei Elementen da drin liegt. Dafür schreibt man die sich hin, sieht, dass in beiden das A drin steckt, benutzt das Distributivgesetz, das passende, und sieht dann, dass die Differenz eben auch wieder ein Vielfaches von A ist. Und die andere Eigenschaft, die 2, folgt genauso wie gerade bei den ganzzahligen Vielfachen von irgendwas. Da liegt es auch wieder daran, dass man ja die ganze Zeit da mit Ringelementen arbeitet, die durch A teilbar sind in dem Ring. Und wenn man die mit irgendwas multipliziert, dann ist das, was rauskommt, immer noch durch A teilbar. Wozu möchten Sie jetzt gerne noch Details sehen? Ich kann da gerne noch was an die Tafel schreiben. Wenn Ihnen das jetzt zu knapp war, da brauche ich aber dann einmal eine Rückmeldung. Wo ging es Ihnen zu schnell? Okay, sieht in Ordnung aus. Wenn Sie beim Durchlesen merken, ach stimmt, das habe ich doch noch nicht verstanden, später oder bei der Übungsserie, dann sagen Sie einfach Bescheid, kein Problem, dann kann ich das nochmal konkretisieren in der Podcast-Folge oder kann später, wenn das Thema nochmal kommt, das dann auch nochmal ausführen. Jetzt, ach genau, das ist noch ein Stück Station, das war gerade noch nicht zu sehen. Wenn wir in irgendeinem kommutativen Ring R unterwegs sind und wenn wir dann ein solches Ideal der Form A mal R basteln wollen, A ist irgendein Ringelement, dann möchte ich, damit ich nicht immer sagen muss A mal R oder nochmal erklären muss, was das ist, möchte ich dafür eine abkürzende Sprechweise haben. Und zwar ist das das von A erzeugte Ideal. Und Ideale, die diese Form haben, Ringelement mal ganzer Ring, nennen wir später Hauptideale und es gibt Ringe, in denen alle Ideale diese Form haben. Die werden für uns später noch interessant sein. Das ist einer der Gründe, warum diese Konstruktion so wichtig ist und warum ich auch sinnvoll finde, dafür irgendwie Wörter zu haben. Ich gucke mal, was ich dazu noch sagen wollte, bevor wir uns mit Faktoren beschäftigen. Ich habe schon alles gesagt. Jetzt ist, mal gucken, im Workshop gab es Fragen zum Thema Normalteiler und Faktorgruppen. Da habe ich noch ein bisschen was dazu gemacht und habe auch noch mal erzählt, wo man denn hier in Algebra was dazu findet. Wir gucken uns jetzt die Konstruktion von Faktorringen an. Und die Philosophie dabei ist, dass man im Prinzip das machen möchte, was man für Gruppen und Faktorgruppen kennt und für Vektorräume und Faktorräume. Und das möchte man jetzt in Ringen machen. Und in Vektorräumen ist es so, dass man da einfach jeden Teilraum nehmen kann und man kann immer einen Faktorraum definieren. Im Workshop habe ich nochmal erklärt, warum das so einfach ist. Wenn man in irgendwelchen Gruppen unterwegs ist, dann kann man Faktorgruppen bilden, aber man kann dafür nicht einfach irgendeine Untergruppe nehmen. Das geht normalerweise schief, sondern man braucht Normalteiler. Und im Workshop habe ich ein bisschen motiviert, was da schief gehen kann und warum die Normalteilereigenschaft dann hilft, das zu reparieren. In Ringen ist es so, dass die Teilstrukturen, die uns ermöglichen, Faktorstrukturen zu bilden, die Ideale sind. Die Idealeigenschaft ist also stark genug, um zu ermöglichen, dass das, was man auf der Faktorstruktur sich so überlegt, was natürliche Verknüpfungen sein könnten, dass das auch wirklich Verknüpfungen werden, dass man da kein Problem mit der Wahl von Repräsentanten hat. Gucken wir uns mal an. Wir haben also einen kommutativen Ring R, ein Ideal, und wir definieren jetzt, wie die Verknüpfungen aussehen sollen. Da steht nur eine Definition für die Multiplikation von solchen Restklassen und nicht für die Addition. Das liegt daran, dass wir ja bezüglich Plus eine Gruppe haben und dass ich da davon ausgehe, dass wir wissen, wie da Faktorstrukturen funktionieren. Oder dass wir uns erinnern oder dass wir das nachlesen. Oder dass wir Jean-Luc sagen, Frau Weidecker, bitte machen Sie nochmal eine Podcast-Folge zu Faktorgruppen. Und dann macht Frau Weidecker das. Die Multiplikation sieht so aus, dass man sich zwei Restklassen hinschreibt und die Repräsentanten multipliziert. Also total intuitiv. Einmal als Notiz für uns, damit wir dann gleich wissen, was wir machen. Ich addiere zwei solche Restklassen. Und die Verknüpfung nenne ich jetzt auch wieder einfach Plus, indem ich die Repräsentanten addiere. Struktur habe ich deswegen gar nicht weiter erklärt und mache ich auch gleich im Beweis nichts weiter zu. Was neu ist, ist die Multiplikation von Restklassen und die funktioniert so, dass man die Repräsentanten nimmt und multipliziert. Dass es hier nicht auf die Wahl der Repräsentanten ankommt, liegt daran, dass bei adischen Gruppen alle Unterpunkte Normalteiler sind und man deswegen einfach diese ganz normale Konstruktion machen kann. Da geht nichts schief. Das ist so wie bei Vektoren. Bei der Multiplikation wissen wir aber noch nicht, ob das mit den Repräsentanten ein Problem sein könnte. Deswegen müssen wir da gleich einmal hingucken. Und in dem Satz steht da noch mehr. In dem Satz steht eine Definition für eine potenzielle Multiplikation. Und dann steht da, dass dann die Länge der Nebenklassen von I in R zusammen mit der ganz normalen Addition, die ich nochmal wiederholt habe, und mit dieser gerade definierten Kringelmultiplikation einen kommutativen Ring bildet. Der heißt dann später Faktorring, R mod I. Das heißt also, dass dieses neue Plus und dieses Kringelmal Verknüpfungen sind. Die dürfen nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängen. Und die ganzen Ringeigenschaften gelten. All das behaupten wir. Und wir behaupten noch, dass das Ding kommutativ ist. Das ist also ziemlich viel. Und dann behaupten wir auch noch in diesem Satz, dass falls der ursprüngliche Ring R ein 1-Element gehabt hat, dass dann der Faktorring auch ein 1-Element hat. Und wir kriegen sogar gleich eine Bastelanleitung, wie man das 1-Element bekommt. So, das steckt in diesem Satz drin. Da hätten wir jetzt also im Beweis normalerweise richtig viel zu tun. Wir müssten uns mit der Gruppenstruktur mit Plus beschäftigen, müssten da alles nachrechnen, dann müssen wir uns nochmal angucken, wir müssen die ganzen Ringeigenschaften nachrechnen. Aber ich werde mir da jetzt einfach mit Ihnen gemeinsam ein bisschen Arbeit sparen und werde über ein paar Dinge jetzt nur hier so mit Ihnen reden und nur das anschreiben, was wirklich wichtig ist und wo man wirklich nachdenken muss. Okay, R mit Plus ist eine Gruppe, I mit Plus ist eine Untergruppe, die Gruppe R Plus ist adisch, alle Untergruppen sind Normalteiler, ich kümmere mich also um die additive Struktur überhaupt nicht, sondern sage einfach, wir wissen aus der Linienalgebra, dass R modulo I mit der so definierten Verknüpfung Plus eine Gruppe ist. Und zwar sogar eine adische Gruppe, weil die Ursprungsgruppe R plus adisch ist. Wenn wir jetzt also mit dem Beweis anfangen, dann schreibe ich erstmal das hin. Satz 3, 2. Aus der Linienalgebra oder von woanders her oder so wissen wir, jetzt gucke ich aber tatsächlich in so ein paar leicht irritierte, wenn nicht sogar frustrierte Gesichter. Das tut mir sehr leid. Faktorstrukturen gehören zu diesen Dingen, die einem am Anfang komisch vorkommen, aber je öfter man sich damit beschäftigt, desto besser wird es normalerweise. Und man braucht definitiv ein paar konkrete, aus dem Leben gegriffene Beispiele, die einem zeigen, warum es sinnvoll ist, sich das anzugucken. Stichwort Vektorräume mit verschobenen Ebenen, verschobenen Geraden. Oder in den ganzen Zahlen, dass man da einteilt, je nachdem, welchen Rest die lassen beim Teilen durch irgendwas oder so. Beispiele gibt es wie da mehr. Wenn Sie das nicht überzeugt, sagen Sie es mir. Ich mache eine motivierende Podcast-Folge. Aber jetzt möchte ich nochmal wissen, was die Null ist in diesem Faktor. Ja.
I plus Null-Element aus dem
genau.
Ding
her. Richtig. I plus Null-Element. Das heißt, wir schnappen uns als Repräsentanten die Null in den ursprünglichen Ring und das wird dann die Null im Faktor bezüglich Plus. Okay. Was ist mit Inversen? Was ist das Inverse von I plus A bezüglich Plus? Wie kriege ich das? Ich muss ja irgendwie rechnen können. Wie rechne ich also in der Faktorgruppe bezüglich Plus? Wie kriege ich da Inverse? Wer erinnert sich? Oder kann sich das jetzt überlegen, das geht auch. Nicht mehr? Oh, vielleicht doch. Diese halbe Meldung. Sie dürfen. Ja, das ist ein sehr guter Plan. Sie nehmen einfach von dem Element A aus dem Ring das additive Inverse minus A, von dem Sie wissen, dass es das gibt, denn sonst wäre das ja kein Ring. Und dann nehmen wir das als Repräsentanten und dann rechnet man aus, ach so, ja, wenn ich die dann addiere, dann kürzen sich A minus A weg und es kommt genau 0 raus. Alles wunderbar. Da muss man sich einfach nur merken, dass man bezüglich der Addition immer Inverse hat. Und dann kann man die auch benutzen. Gut, das reicht jetzt aber zur Wiederholung, ja? Für die multiplikative Struktur machen wir einfach Folgendes. Wir überlegen uns, warum das, was da steht, wohl definiert ist, warum also egal ist, welche Repräsentanten wir nehmen. Und danach quatsche ich ein bisschen weiter, warum ich jetzt die ganzen Ringeigenschaften nicht nochmal zeige. Wir kümmern uns jetzt also um die Wohldefiniertheit von Ringen. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass theoretisch, wenn man so eine Konstruktion macht, es sein könnte, dass das, was rauskommt, von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Es könnte also passieren, dass verschiedene Repräsentanten zu verschiedenen neuen Elementen führen, zu verschiedenen Produkten, und das ist nicht erlaubt. Denn Verknüpfungen sind Abbildungen. Und bei Abbildungen muss immer, wenn ich die gleichen Elemente nehme und abbilde, dasselbe Bild rauskommen. Das darf nicht heute so und morgen so sein. Das ist das Problem. Und jetzt gucken wir, was passiert. Wir nehmen also zwei solche Restklassen her und geben denen jeweils zwei verschiedene Darstellungsweisen mit Repräsentanten, die vielleicht unterschiedlich sind, und gucken dann, was passiert, wenn wir verknüpfen. Schau mal, wie ich das genannt habe. Ah, diesmal sind da Striche. Okay, das heißt, wir haben einmal i plus a, einmal i plus a Strich und dann haben wir i plus b und i plus b Strich. Sein a, a Strich, b, b Strich aus r, so dass i plus a das gleiche ist wie i plus a Strich. Ich nehme also einfach nur möglicherweise verschiedene Repräsentanten für die gleiche Restklasse. Und was möchte ich jetzt zeigen? Ich mache mal hier ein Kästchen. Zu zeigen, i plus a Kringel i plus b ist das gleiche wie i plus a Strich Kringel i plus b Strich. Es darf nicht davon abhängen, welche Repräsentanten ich benutze. Das wollen wir zeigen. Das ist also das, was jetzt hier auf der linken Seite unsere Gedanken leiten sollte. Wie machen wir das? Naja, wir können ja einfach mal auf einer Seite anfangen. Ich fange mal hier bei A' und B' an. I plus A' Kringel I plus B' gleich. Naja, nach Definition multipliziere ich einfach die Repräsentanten. Das heißt, dann habe ich da stehen I plus A' mal B'. Und jetzt möchte ich irgendwie weiterrechnen. Ja, wie kann ich da weiterrechnen? Ich kann benutzen, was da oben steht. Wie kann ich das benutzen? Naja, i plus a gleich i plus a Strich heißt ja, dass in dieser Menge genau die gleichen Elemente liegen wie in dieser Menge hier drüben. Insbesondere kann ich also a Strich, was hier drin liegt, denn es kann ja geschrieben werden als 0 im Ring plus a Strich, das kann ich auch auf der linken Seite irgendwie darstellen, also als irgendwas plus a. Der Kommentar, den ich da jetzt also machen möchte, ist, und den möchte ich dann gleich hier bei diesem Gleichheitszeichen einfügen, a' liegt in i plus a' gleich i plus a, also existiert ein, ich nenne es mal c, ist das gut? Ja, warum nicht? C aus r, nee, c aus i sogar, c aus i so, dass A' gleich C plus A. Das kommt da in dieses Gleichheitszeichen rein. Und dann schreibe ich I plus A' und das ersetze ich jetzt. C plus A mal B'. Gleich I plus, distributiv gesetzt, also R hier, I plus C mal B'. Und jetzt rechne ich weiter. Was weiß ich jetzt? A ist der eine Repräsentant, den wir hatten. B' ist auch einer von den Repräsentanten. Aber hier vorne wird es interessant, denn hier vorne multipliziere ich ja B' mit C, also mit etwas aus I. Hier steht das, C kommt aus I. Und wenn ich in einem Ideal etwas nehme und mit irgendwas multipliziere, dann bleibe ich im Ideal. Das ist Eigenschaft I2. Die benutze ich also jetzt für diesen Ausdruck hier vorne. Das heißt, C mal B' liegt in I, das muss ich als Repräsentant gar nicht hinschreiben. Okay, jetzt habe ich das schon mal vereinfacht, aus dem A' ist ein A geworden. Genau den gleichen Trick benutzen wir jetzt für B'. Geschrieben werden als etwas aus I plus dieser Repräsentant A. Also nehme ich das auch. Ich nehme die volle Information, die ich habe. Klar liegt das Element auch in R, aber das nützt mir nicht so viel. Was mir was nützt, ist, dass das Element sogar so gewählt werden kann, dass es in I liegt. Das liegt an der Definition dieser Menge. Vielleicht haben wir nur kurz vergessen, wie diese Mengen aussehen. I plus A ist die Menge aller Elemente X plus A, wobei X aus I. So sieht so eine Restklasse aus. Alle Elemente dort haben die Form irgendwas plus dieses konkrete A. Und dieses irgendwas kommt aus dem Ideal I, ansonsten wäre es ja witzlos, es so zu schreiben. Und deswegen kann ich hier das C wirklich aus I hernehmen. Deswegen kann ich hier unten auch das D aus I hernehmen. Macht es das ein bisschen klarer?
Ja.
Es geht wirklich nur um die Definition dieser Mengen, wie die aussehen. Ja. Das war jetzt bestimmt auch noch für andere Leute hilfreich, oder? Ah. Ja, fragen Sie nach. Nur weil ich so tue, als ob das klar ist, weil ich das in meiner Linie in Algebra gemacht habe, heißt es nicht, dass das klar sein muss. Unterbrechen Sie mich, bremsen Sie mich und sagen Sie, hey, ich weiß es nicht, ich muss das nochmal sehen. Also, vielen Dank für die Rückfrage. Sie haben da jetzt auch anderen Leuten geholfen. Okay, damit haben wir erstmal eine Multiplikation und eine Addition auf dieser Faktorstruktur. Und jetzt ist die Frage, was für Eigenschaften sich dann vielleicht direkt vom Ring aus übertragen. Da wir Repräsentanten verknüpfen, würde ich ja sagen, dass alle Rechenregeln, die man im Ring hat, sich dann sofort auf das Rechnen mit den Repräsentanten übertragen. Das heißt, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt, dann spielt sie in der Faktorstruktur auch keine Rolle. Bei der Addition ist es klar, bei der Multiplikation ist es die Voraussetzung, dass der Ring kommutativ ist. Das heißt, dass es im Ring R bei der Multiplikation egal ist, wie rum wir das machen.
Das heißt, dass es bei der Kringelmultiplikation auch egal ist. R mal I mit Plus und Kringel ist kommutativ. Da R plus mal kommutativ ist, das überträgt sich einfach sofort. Und was ist mit diesen ganzen Rechenregeln, die man für Ringe normalerweise zeigen muss? Naja, die Addition erwähne ich nicht, weil wir da einfach eine Faktorgruppe haben und da wissen wir Bescheid. Abgeschlossenheit unter der Multiplikation, naja, bei Kringeln multipliziere ich Repräsentanten, da bleibe ich im Ring R, also kriege ich wieder einen gültigen Repräsentanten, natürlich bin ich da nicht raus. Dann haben wir das Assoziativgesetz, das überträgt sich auch sofort auf das Rechnen mit dem Repräsentanten und das Distributiv genauso, das Distributivgesetz. Und da reicht eins, weil der Ring kommutativ ist, ich muss nicht beide zahlen. Also, da schreibe ich also gleich nur so einen Satz hin, aber vorher kommt Ihre Frage.
Also das bringt uns bei dem Beweis jetzt nichts, aber ich könnte zum Beispiel in dem Schritt, wo wir dann die 2 verwenden, könnte ich das genauso als I plus AD bezeichnen, oder? Das wäre in dem Fall das Gleiche, oder?
Nee. A mal B liegt nicht notwendigerweise in I, das können Sie nicht einfach weglassen. Sie dürfen nur Dinge weglassen, von denen Sie wissen,
achso,
dass Sie
nicht. Achso, über B wissen wir es nicht. Achso, okay. Ja.
Genau, A und B sind irgendwo aus dem Ring, ja. Da wissen wir nicht, ob die in I liegen. Das heißt, es ist nicht austauschbar hier. Das liegt in I und darf weggelassen werden, das nicht. Danke. Das war, den Denkfehler hatten vielleicht auch noch andere. Noch andere Anmerkungen, bevor ich noch was hinschreibe? Okay, dann kommt jetzt ein Satz, der zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Übertragen sich einfach. Das ist das Schöne. Diese Faktorstrukturen, die wir uns hier angucken, sind auf sehr natürliche Weise definiert. Dieses Rechnen mit den Repräsentanten ist sehr natürlich, sehr intuitiv und die Rechenregeln übertragen sich einfach. Tatsächlich ist hier in ganz vielen dieser Fälle ist das, worüber man kurz nachdenken muss, die Wohldefiniertheit dieser intuitiv hingeschriebenen Verknüpfung. Und sobald man die hat, ist dann häufig der Rest einfach so. Wie ist es mit dem 1-Element? Das ist das Einzige, was noch fehlt. Sagen wir mal, R hat 1 und dann nenne ich es einfach 1. Jetzt habe R ein 1-Element. 1er. Hat jemand eine Idee, wie dann ein 1-Element aussehen könnte im Faktoring? Wir können ja mal die Kringelverknüpfung angucken. Da verknüpfen wir Repräsentanten, sodass Sie also vielleicht eine Idee haben, was da passieren muss, damit bei der Multiplikation das Element einfach unverändert bleibt. Und was für einen Repräsentanten könnte man sich dann da also schnappen, der das macht? Vorschläge? Haha, da ist eine Meldung. Ah, die anderen überlegen noch, dann dürfen Sie.
I plus 1 R.
I plus 1 R. Wir gucken mal. I plus 1 R, Kringel, irgendwas, ist I plus Repräsentanten multipliziert. Naja, das Einzelelement verhält sich ja hier neutral, also bleibt dann da einfach so ein R stehen und wir haben tatsächlich was gefunden, was sich neutral verhält. Sehr schön, danke für den Vorschlag. Ganz intuitiv. Das Nullelement kann man nehmen und es wird dann der Repräsentant oder ein Repräsentant des Nullelements im Faktoring. Genauso kann man sich das Einzelelement schnappen und das wird dann ein Repräsentant für das Einzelelement im Faktoring. Und ich sage jetzt immer das, weil der Ring ja bei der Addition sowieso ein eindeutig bestimmtes neutrales Element hat. Die Null ist eindeutig und wenn der Ring kommutativ ist, ist das Einzelelement, wenn es das gibt, auch ein. Deswegen das. Da steht ein. Das ist nicht falsch. Und ich hatte gerade noch so einen Kommentar auf der Zunge liegen, was war denn das? Ach genau. Das sagt uns auch was zum Thema Einheiten.
Denn immer dann, wenn man nach Einheiten sucht, dann sucht man ja nach Teilern des Einzelelements und dann hat man immer so Produkte da stehen und die beiden Beteiligten, deren Produkt 1 ist, sind dann Einheiten. Das überträgt sich mit dieser intuitiv formulierten Multiplikation in den Faktoring, sodass man also dann auch nach Einheiten im Faktoring suchen kann. Das war der Kommentar, den ich noch machen wollte. Und damit würde ich jetzt weitergehen, wenn es keine Beschwerden gibt. Okay, gucken wir mal, was als nächstes passiert. Als nächstes gucken wir uns, oh, endlich, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Regenhorn noch ein bisschen. Die gucken wir uns als nächstes an. Stichwort Homomorphismus, da passiert immer dasselbe. Es ist eine Abbildung, die irgendwelche Strukturen respektiert. Und bei Ringen muss halt die Ringstruktur respektiert werden. Das heißt, dass wir typischerweise zwei Ringe haben, jeweils mit einer Addition und einer Multiplikation. Und Ringhomomorphismus zu sein, heißt, dass man mit beiden diesen Verknüpfungen auf beiden Seiten verträglich ist. Hier steht nochmal, was das konkret heißt. R1 und R2 sind Ringe. In beiden nenne ich die Addition einfach nur Plus und die Multiplikation einfach nur Mal. Also diesmal kein Gekringel, Gekuller oder Geboxe. Und dann sage ich in einer Abbildung Phi von dem einen Ring in den anderen, ein Ringhomomorphismus ist genau dann, wenn Verträglichkeit mit beiden Verknüpfungen da ist. Heißt also, es ist egal, ob ich zuerst im Ring R1 addiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann im Ring R2 addiere. Und genauso ist es egal, ob ich zuerst im Ring R1 multipliziere und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann im Ring R2 multipliziere. Das sind die beiden Eigenschaften, die wir brauchen, damit wir von einem Ringhomomorphismus sprechen. Ja.
Sind da die Addition und die Multiplikation in den beiden Ringen gleich?
Sie sind gleich bezeichnet, aber sie müssen nicht gleich sein. Zum Beispiel könnte der eine Ring so ein Matrixring sein, wo dann die Addition diese normale Matrixaddition ist und die Multiplikation die Matrixmultiplikation, die ein bisschen komplexer ist als zum Beispiel Multiplikation in den ganzen Zahlen. Aber es könnten auch total seltsame Verknüpfungen sein, die halt Plus und Mal heißen, weil sie sich wie eine Ringaddition und Multiplikation verhalten. Müssen überhaupt nicht gleich sein. Dann haben wir die üblichen Wörter. Das kennen jetzt auch wieder viele von mir aus der linearen Algebra, aber kann auch sein, dass nicht alle das schon mal gesehen haben. Homomorphismen nenne ich Epimorphismen, wenn sie surjektiv sind, Monomorphismen, wenn sie injektiv sind, Isomorphismen, wenn sie bijektiv sind und Automorphismen, genau dann, wenn sie von der Struktur in sich selbst gehen und bijektiv sind. Das ist so ungefähr das Krasseste, was geht. Man hat da so eine algebraische Struktur und eine Abbildung von dieser Menge in sich selbst hinein, die bijektiv ist und die Struktur komplett erhält. Das heißt, da geht wirklich überhaupt keine Information verloren. Und dann gibt es noch Endo, das ist von einer Struktur in sich selber. Und ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht alles, aber es ist halt manchmal ganz gut, wenn man so Abkürzungen hat. Insbesondere möchte ich für den Fall, dass ich zwei Ringe habe und einen Isomorphismus von dem einen zum anderen, dann möchte ich so eine abkürzende Schreibweise haben mit so einem Gleichheitszeichen und einem Kringel darüber. Das ist ein sehr gängiges Zeichen auch in der Literatur für Isomorphie. Manchmal mit einem Strich, manchmal mit zwei, sogar ein Gleichheitszeichen. Da meine ich dann immer dasselbe. Und hier war eine Bemerkung oder eine Frage?
Ich muss noch drüber nachdenken. Frag gleich.
Machen Sie das, dann fragen Sie gleich. Etwas, was wir immer im Gepäck haben, wenn wir uns Homomorphismen angucken, sind Kerne. Wir haben ja grundsätzlich immer sowas wie Startbereich, Zielbereich, wir können immer über das Bild sprechen, wir können immer über Einschränkungen sprechen, aber bei Homomorphismen haben wir noch eine interessante andere Struktur, nämlich die Kerne. Und der Kern eines Homomorphismus ist immer auf die gleiche Weise definiert. Das ist immer die Menge der Elemente im Startbereich, die, wenn wir abgebildet haben, bei einem neutralen Element im Zielbereich waren. Jetzt haben wir hier einen Ring, da ist die Frage, was ist mit neutralem Element gemeint? Na, aber wenn wir kurz drüber nachdenken, in dem Moment, wo wir einfach nur so einen Ring haben, ohne zusätzliche Eigenschaften, dann gibt es überhaupt nur ein neutrales Element, von dem wir wissen, dass es immer da ist. Nämlich das neutrale Element für die Addition, also die Nullen. Und dementsprechend ist dann eine sinnvolle Definition für den Kern die Menge der Elemente, die auf Null abgebildet werden in Zielen. Und jetzt kommt Ihre Frage.
Also, du hast ja gerade gesagt, die Einheiten dann, also bei dem A1 plus I plus A. Also auf diesen kommutativen Ring bezogen. Faktoring.
Ja, ich habe noch keine Frage gehört. Was ist Ihre Frage?
Also das wäre dann doch quasi i plus a, wobei a das Einzelelement teilt, oder?
Vielleicht. Ich habe absichtlich kein Resultat hingeschrieben, sondern vielleicht. Einheiten oder auch in allgemeineren Ringen multiplikative invertierbare Elemente sind sehr interessant. Und deswegen gibt es da natürlich Aufgaben zu. Und es gibt einen Grund, warum ich schon mal angedeutet habe, dass da was geht und warum ich jetzt nicht gesagt habe, und jetzt beweisen wir ein Lemma. Das beantwortet vielleicht die Frage. Okay, jetzt haben wir den Kern gesprochen. Wer hat vom Kern jetzt noch so gar keine Vorstellung? Wer hat das vorher noch nicht gesehen vielleicht? Das kann ja auch sein. Gibt es Leute, die in einer vorherigen Vorlesung einfach dem Wort Kern noch nicht begegnet sind? Das ist nicht der Fall. Okay. Und dann gehen wir weiter. Ich gucke mal eben, was ich da noch kommentieren wollte. Auch dazu gibt es in den Übungsaufgaben dann ganz viel Stoff zum Nachdenken. Also zum Beispiel Abbildungen, bei denen ich dann frage, ob das ein Ringhomomorphismus ist. Und immer dann, wenn ich sowas frage, ist es eine gute Idee, mal zu gucken, was ist denn noch so drumherum los. Kann ich vielleicht jetzt von diesen Homomorphismen noch irgendwelche Eigenschaften zeigen, wenn es denn welche sind? Einfach nur, um das nochmal zu üben. Ist da irgendwas injektiv? Ist da irgendwas subjektiv? Kann ich den Kern ausrechnen? So, für sich selber, auch wenn es in der Aufgabe nicht steht, das ist immer eine gute Idee. Jetzt möchte ich zeigen, das ist das nächste Lemma, dass ein Ringhomomorphismus mit dem Nullelement das macht, was man erwartet. Das Nullelement im Startring geht auf das Nullelement im Zielring. Und unter gewissen Voraussetzungen kann man, wenn es Einsen gibt, auch über die Einsen was sagen. Und das überlegen wir uns jetzt als nächstes. Sonst mit diesen Ringen los ist, die Null geht immer auf die Null. Der zweite Teil ist dann ein bisschen interessanter. Da wollen wir nämlich, dass diese beiden Ringe ein Einzelelement haben und dass der Zielring nullteilerfrei ist. Und wir sehen dann gleich, wo wir das brauchen. Und dann sagen wir, okay, in dem Moment, wo der Kern nicht alles ist, sprich, es gibt überhaupt irgendwas, was interessant abgebildet wird, dann wird die 1 auf die 1 abgebildet. Das ist das, was wir dann zeigen. Gut, in A möchte ich mich wieder darauf zurückziehen, dass wir ja schon Dinge wissen. Gucken wir uns nochmal an, was es bedeutet, ein Ringhomomorphismus zu sein. Das heißt, dass man sich mit beiden Verknüpfungen verträgt, insbesondere verträgt man sich mit der Addition. Und bezüglich der Addition bilden Ringe Gruppen. Sodass wir also alles benutzen können, was wir über Gruppenhomomorphismen wissen, und das ist einiges. Insbesondere wissen wir, dass in einer Gruppe, also wenn wir zwei Gruppen haben und dann ein Homomorphismen von der einen in die andere, dann wird immer das neutrale Element auf das neutrale Element aufgestellt. Das wissen wir einfach schon. Und das wenden wir hier an für die Gruppen R1 mit Plus und R2 mit Plus und das neutrale Element 0. Jetzt schreibe ich das einfach nur ein bisschen seltsam hin. Ich benutze also dass es ein 1-Element gibt im Ring R2 und dass man jedes Element des Ringes R2 schreiben kann als dieses 1-Element mal sich selber. Das ist ja die Idee beim 1-Element, dass bei der Multiplikation nichts passiert. Das schreiben wir jetzt also mal hin. Wir haben jetzt das AI, das gleiche ist wie 1 des Ringes R2 mal AI. Und das ist aber auch das gleiche, also hier habe ich jetzt benutzt, dass AI in R2 liegt und dass wenn man in R2 irgendwas mit dem 1-Element multipliziert, dass dann das Element selber rauskommt. Aber andererseits kann ich ja A auf dem Ring R1 schreiben als A mal 1-Element des Ringes R1 und dann alles abgebildet mit Phi. Und wenn ich das mache, das war jetzt didaktisch irgendwie gar nicht geschickt. Darf ich das nochmal neu schreiben, sodass es didaktisch besser ist? Danke. Okay. Das, womit ich anfangen wollte, steht hier. AI. Und jetzt möchte ich benutzen, dass 1R2 ein 1-Element im Ring R2 ist und dass dieses Element da drin liegt. Also kann ich das schreiben als 1R2 mal AI. Soweit so schön. Jetzt möchte ich auf der rechten Seite weiter argumentieren und möchte A jetzt im Ring R1, wo es herkommt, schreiben als A mal 1-Element. Also 1-Element des Ringes R1 diesmal mal A, abgebildet mit Phi. Das ist offensichtlich dasselbe. Und jetzt benutze ich die Ringhomomorphie-Eigenschaft. Homomorphie-Eigenschaft wird bei mir immer in jeder Lebenslage mit HE abgekürzt. Egal, was für Strukturen das sind. HE heißt immer Homomorphie-Eigenschaft. Dann darf ich nämlich jetzt das Phi quasi da reinziehen und darf erst abbilden und dann multiplizieren. So. Das haben wir da jetzt stehen. Und jetzt sehen wir eine Gleichung. Also man möchte jetzt irgendwie kürzen, aber man darf ja im Allgemeinen nicht kürzen. Man darf allerdings in Integritätsbereichen kürzen, haben wir gesehen. Und R2 ist ein Integritätsbereich. Jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Wir können das nochmal zu Fuß machen, auf die andere Seite bringen, ausklammern, bla bla bla. Oder wir benutzen einfach direkt, dass der Ring R2... Ah, da steht nur Nullteilbereich. Da steht nicht Integritätsbereich. Okay, dann mache ich das nicht. Dann forme ich das wirklich um zu Fuß. Aber der Trick ist genau der, den wir von dieser Kürzungsregel her kennen. Also vom Kürzen in Integritätsbereichen. Genau das, was wir da im Beweis gemacht haben, kommt jetzt als Trick hier nochmal mit dem einzigen Unterschied, dass ich hier die ganze Zeit darauf achte, in welcher Reihenfolge die Elemente da stehen, weil die Ringe möglicherweise nicht kommutativ sind. Aber sonst ist es genau derselbe Trick. Und zwar mache ich das jetzt so. 1R2 plus minus 1R1 Phi, das ist ein Element des Ringes, da gibt es ein additives Inverses, also darf ich das hinschreiben, mal A Phi, das ist jetzt 0, im Ring R2, weil sich das da alles abspielt. Und jetzt haben wir ein Produkt, das 0 ergibt, A Phi ist nicht 0, das steht dort, und deswegen sagt jetzt die Nullteilerfreiheit des Ringes R2, dass das, was hier vorne steht, 0 sein muss. Damit, dass dieser Faktor nicht 0 ist, dass das 0 ist, aber wenn das 0 ist, dann bringe ich das wieder auf die andere Seite und erhalte, dass die 1 von R1 unter Phi auf die 1 von R2 abgebildet wird. So, wunderbar. Das war prima. Das heißt, wir haben bei der additiven Struktur genau das, was wir erwarten. Und bei der multiplikativen Struktur immerhin auch noch Infos, jedenfalls wenn die Ringe so ein bisschen gutartig sind. Dann machen wir uns als nächstes klar, also in der linearen Algebra, da war es ja so, dass wir ganz oft mit Faktorräumen argumentiert haben und dass wir auf die Faktorräume gekommen sind, indem wir den Kern von irgendeinem Vektorraum rausfaktorisiert haben. Und das war da auch kein Problem, denn Kerne sind Teilräume, mit allen Teilräumen kann man Faktorstruktur bilden, und dann prima. Hier haben wir jetzt gesehen, dass wir Faktoringe nur für Ideale definiert haben, aus gutem Grund. Und das heißt, dass wenn wir jetzt der gleichen Idee folgen wollen und wenn wir uns angucken wollen, Faktorstrukturen, Ring, Modulo, Kern eines Homomorphismus, dass wir dann erstmal sicherstellen müssen, dass es auch funktioniert. Das heißt, dass wir jetzt zeigen, dass Kerne von Homomorphismen immer Ideale sind. Und dann ist der Fall ein für alle Mal gegessen, dann kann man bei jedem Homomorphismus immer sofort einen Faktorring bilden, Modulo den Kern, und der ist dann hoffentlich sehr interessant. Das steht im nächsten Lemma. Das muss ich dann auch, glaube ich, gar nicht weiter kommentieren. Sondern wir beweisen das einfach. Da werden wir auch nochmal sehen, dass die Idealeigenschaft, obwohl die vielleicht erstmal ein bisschen seltsam aussieht, sehr schön und angenehm zum Rechnen ist. Für die Idealeigenschaft brauchen wir diese beiden Leute, die 1 und die 2. Was war das nochmal? Die 1 war die Eigenschaft, dass man bezüglich der Ringaddition eine Untergruppe bildet. Und die 2 war diese krasse Multiplikations- Abgeschlossenheitseigenschaft. Wir gucken uns also die 1 an. Wie war das nochmal vorhin? Jeder Ringhomomorphismus ist ein Gruppenhomomorphismus bezogen auf die beiden additiven Gruppen, die man da sieht. Und der Kern bezieht sich ja nur auf die Addition, man guckt ja nur, was auf 0 geworfen wird. Und das heißt, dass der Kern dann genau dasselbe ist, als würde man sich nur den Kern angucken, wenn man nur die additiven Gruppen anschaut und dann den Homomorphismus nur mit der additiven Verträglichkeit betrachtet. Das heißt, man vergisst quasi Informationen, die man hat. Und dann sieht man sofort, mit Hintergrundwissen aus der linearen Algebra, dass der Kern eine Untergruppe ist bezüglich Plus. In Wirklichkeit wissen wir ja sogar noch mehr, wir wissen, dass Kerne sogar Normalteiler sind, aber das vertiefen wir später. Es gibt ja später noch ein extra Kapitel über Gruppen. Jetzt halten wir einfach nur fest, da Phi ein Gruppenhomomorphismus von R1 plus nach R2 plus ist, ist sofort der Kern von Phi mit plus eine Untergruppe von R1 plus. UG, weiß ich nicht, ob ich das schon erklärt habe, UG ist meine Abkürzung für Untergruppe. Okay, das ist I1. Und Entschuldigung, wenn das nervig wird, ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ich bin ein großer Fan davon, Konzepte einzuführen, die dafür sorgen, dass man gewisse Rechnungen nur einmal machen muss und dann 20 Mal benutzen kann. Also hier zum Beispiel sowas wie Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen, dass man dann ganz viel Zeug einfach weiß. Und immer wenn man eine Gruppe sieht, dann kann man dieses Wissen da drauf werfen. Und man muss eben nicht alle Rechnungen nochmal wiederholen. Ich finde das toll. Sie dürfen anderer Meinung sein. Die 2. Dafür brauchen wir ein Element des Kerns und irgend so ein Element aus dem Ring und wir müssen zeigen, dass das Produkt wieder im Kern ist. Halten wir das einmal kurz fest. Sein bei dem A aus dem Kern von Phi und R, irgend so ein Ringelement aus R1, zu zeigen, R mal A liegt auch wieder im Kern. Nur damit wir wissen, wo wir hinwollen. Naja. Das wollen wir zeigen. Wie zeigen wir das? Ja.
Wir verwenden einfach die Gruppenhomomorphismus-Eigenschaft, schreiben es aus und dann sehen wir erst den Kern.
Erst würde ich gerne wissen, wie man sieht, dass etwas im Kern liegt. Und dann
das Bild auf 0 ab?
Das Bild ist 0, genau. Also erstmal nur das, Dankeschön. Zu zeigen ist also, R mal A ist unterliegt die 0 von R2. Da wir hier mit der Multiplikation argumentieren, bin ich mir nicht so sicher, warum sich Gruppeneigenschaften benutzen wollten, denn die beziehen sich ja auf Plus.
Na, ich würde also Gruppenhomomorphismus gesagt, da haben wir es ja.
Ringhomomorphismus.
Ja.
Genau. Ich korrigiere das deshalb, weil wir bezüglich mal keine Gruppe haben und weil das ein ganz gängiger Fehler ist, dass man dann versucht, da genauso zu argumentieren wie mit plus. Das heißt, wir benutzen die Homomorphie-Eigenschaft in diesem Fall für mal. Die Idee ist völlig richtig. Ich schreibe das einfach hin, was ich denke, was ich verstanden habe von Ihrer Antwort.
Ja, ich meine, ich habe es ein bisschen studiert. Also warte dann.
Sie sehen ja gleich
aus. Außer viermal.
Verstanden habe, was Sie meinen. Ich fange also damit an und will das abbilden. Ja, haha. Und was wollten Sie jetzt machen?
Naja, das ist R unter Phi mal A unter Phi.
Genau, das ist die Homomorphie-Eigenschaft für die Multiplikation. Also für den Teil, wo wir eben im Allgemeinen keine Gruppeneigenschaft haben. Aber deswegen sehen wir, wie wichtig das ist, dass man eben noch so eine zweite Verträglichkeitseigenschaft hat. Naja, und jetzt gucken wir, wo die Leute herkommen. Das R ist einfach irgendwo ein Ringelement. A ist speziell gewählt. A kommt aus dem Kern. Wir wissen also, dass A auf Phi 0 ist. Dann steht da R Phi mal 0 im Ring A2. Und wir haben uns zum Glück klar gemacht, dass in einem Ring irgendwas mal 0 immer 0 ist. Und deswegen kommt die 0 raus, wie gewünscht. Also, völlig richtige Idee. Und ganz einfach, da ist nichts weiter passiert. Wir haben einfach nur eingesetzt und die Homomorphie-Eigenschaft benutzt. Und weil das so schnell ging, können wir jetzt noch was anderes machen. Richtig? Wisch mal ein bisschen. Aber wir können durchaus eine kurze Pause machen. Überlegen Sie mal, ob Sie Fragen haben zu den Sachen, die jetzt schon passiert sind. Bevor wir weiter. Schauen wir uns den Homomorphiesatz für Ringe an. Das heißt, da rechnen wir nochmal wirklich mit Faktoring und Abbildung und so. Später gibt es dann in der Gruppentheorie-Abteilung auch einiges zu Gruppenhomomorphismen und vieles sehen Sie also mehrmals in dieser Vorlesung, so in Variationen. Das hilft hoffentlich ein bisschen dabei, das zu verdauen, jedes Mal ein Stückchen mehr. Was für Fragen haben Sie bisher, bevor wir jetzt uns auf diesen Satz stürzen? Mal keine. Wenn Ihnen später noch was einfällt, dann sagen Sie es mir am Ende oder sagen Sie es schon. Der Homomorphiesatz für Ringe sagt, dass wenn wir mit zwei kommutativen Ringen R1 und R2 anfangen und einem Homomorphismus von dem einen in den anderen, dass wir dann sehen können, dass der Faktorring, Startring, also R1, modulo Kern, als Ring isomorph ist zum Bild. Schreibt dazu mal was anderes hin. Denn das Bild von Phi ist jetzt ja nicht einfach nur irgendeine Menge, sondern es ist ein Teilring von R2. Und das hier heißt, dass es einen Isomorphismus gibt, also eine bijektive, strukturerhaltende Abbildung. Und was man jetzt also sehen kann, ist, dass es einen Faktorring gibt von R1 und Faktorring heißt, dass da schon gewisse Struktureigenschaften von R1 noch zu sehen sind, aber möglicherweise nicht alle. Und möglicherweise haben wir hier im Kern ganz viel unnützes Zeug rausgeworfen, was wir gar nicht brauchen für unsere Fragestellung. Das ist eigentlich immer so der Witz. So, hier in diesem Kern liegen Infos, die wir nicht brauchen. Wir gucken uns diesen Faktorring an, der enthält eigentlich die wichtigen Informationen für uns. Und jetzt finden wir einen dazu isomorphen Ring, innerhalb von R2. Und R2 kennen wir ja vielleicht ganz gut. Und isomorph zu sein als Ring heißt, dass man die gleiche Mächtigkeit hat und die gleiche Ringstruktur. Alles überträgt sich. Der Homomorphiesatz für Ringe kann also betrachtet werden als eine Möglichkeit, Ringinformationen zu übertragen von einem Ring in einen möglicherweise anderen Ring. Und wenn man einen Ring sehr gut kennt, dann kann also ein Mittel sein, um Probleme zu lösen, dass man das Problem so formuliert, dass man so einen Faktorring findet, mit einer Kopie davon in dem Ring, den man sehr gut kennt, und dann kann man da dieses Wissen benutzen, um das Problem zu behandeln. Das ist die Philosophie dahinter. Und ich denke, das war es, was ich dazu kommentieren wollte. Dann können wir jetzt den Satz beweisen. Satz 3.5. Der Beweis gibt eine ganz konkrete Anleitung, wie man einen solchen Isomorphismus findet. Dazu gebe ich jetzt dem Kern einen Namen. Wir wissen von diesem J, dass es ein Ideal ist und dass es also tatsächlich sinnvoll ist, diesen Factoring hinzuschreiben. Wir wissen auch, wie diese Verknüpfung da funktioniert im Factoring. Das haben wir uns ja vorhin alles angeguckt. Und jetzt möchte ich eine Abbildung definieren vom Bild von Phi hinein in diesen Factoring. Das heißt also, dass ich die Abbildung, die wir hier suchen, nicht hier bastle und von da nach da hier, sondern ich gehe umgekehrt von hier da drüben hin. Und es gibt da einen kleinen Vorteil, den möchte ich kurz erzählen. Denn irgendwie kommt es einem vielleicht natürlich hervor, so in Leserichtung zu argumentieren. Ich fange halt hier an. Aber immer, wenn ich hier eine Abbildung definiere, dann definiere ich etwas auf einer Faktorstruktur und muss dann jedes Mal gucken, ob das, was ich mache, unabhängig von den Repräsentanten ist. Und das könnte sehr schnell sehr nervig werden. Manchmal ist also eine gute Idee, im Zielbereich zu gucken, ist der vielleicht einfacher? Ist es da vielleicht einfacher, eine Abbildung zu definieren? Und ich habe nicht so ein Wohldefiniertheitsgefühl. Und das machen wir jetzt. Zeige Sie eine Abbildung von dem Bild in diesem Factoring R1 J. Jetzt muss ich da einfach nur mir so ein Bild hernehmen. Ich weiß, dass ich Bilder schreiben kann als irgendwas aus R1 und Phi. Und dann muss ich erklären, wie das abgebildet wird. Mache ich also so für alle A aus R1 sei A Phi, also ein typisches Bild, also etwas aus dem Startbereich, abgebildet mit Psi, definiert als die Restklasse, die ich bekomme, wenn ich dieses A als Repräsentant nehme. Und jetzt sehen wir, dass wir kein Wohldefiniertheitsproblem haben. Ich fange hier bei diesen Bildern an, schreibe das Bild so hin, dass man sieht, dass es ein Bild ist, und bilde ab und sage dann einfach, okay, ich nehme einfach hier dieses A, also ein O-Bild, und schreibe das als Repräsentant. Okay? So, dass das hier ein Ring ist, wissen wir schon. Wie die Verknüpfungen sind, wissen wir schon. Wir wissen auch, dass das Bild mit Plus und Mal einen Ring ergibt. Und dann kann man sich jetzt noch klar machen, dass wenn ich hier nur die Gruppenstruktur betrachte, also nur das Bild von Phi mit Plus und diesen Faktorring mit Plus, dass dann dieses Psi einen Gruppenhomomorphismus definiert. Das wissen wir zum Beispiel wieder aus der linearen Algebra. Und wenn das Sachen sind, die Sie da nicht gesehen haben oder jedenfalls nicht so allgemein, dann ist das wieder ein guter Moment, um zu sagen, da brauche ich eine Podcast-Folge oder ich brauche einen Verweis auf die lineare Algebra, wo im Skript steht das, in welchen Videos ist das, um da nochmal nachzugucken. Da haben wir all diese Sachen sehr allgemein gemacht. Und das haben wir dann später benutzt für Faktoren, also für Vektorräume und Faktoren. Dann definiert Sie einen Gruppenhomomorphismus vom Bild davon, dann die entsprechenden Einschränkungen hier auf das Bild. Und die Zielgruppe ist die Faktorgruppe R1 und J mit der Addition J. Und das kann man ja einfach sehen, wenn ich zwei Elemente habe, dann verträgt sich Phi mit Plus und deswegen ist da die Summe der Bilder das gleiche wie das Bild der Summe. Und wenn ich dann Psi drauf loslasse, sehe ich ja, dass ich hier einfach nur die Summe dieser beiden Restklassen mit den entsprechenden Repräsentanten kriege, sodass also auch da egal ist, ob ich zuerst abbilde oder ob ich zuerst addiere. Das liegt daran, wie die Ringaddition, also die Faktoring-Addition, definiert ist. Dann steht das einfach da. Also haben wir da schon mal einen Gruppenhomomorphismus und jetzt brauchen wir für die Ringhomomorphismus-Eigenschaft nur noch die Verträglichkeit mit der Multiplikation. Die Addition haben wir da jetzt schon. Das heißt also, dass wir jetzt nur gucken müssen, was ist, wenn ich zwei Elemente nehme, meinetwegen A und B, und dann Bilder unter Phi und wenn ich dann erst multipliziere bzw. erst abbilde. Zeit haben wir noch. Seien A und B aus R1 und dann gucken wir einfach mal, was da passiert. Wir wollen also zuerst multiplizieren. Das würde ja so funktionieren, dass man mit Elementen hier im Bild beginnt. Also Bilder A, Phi und B, Phi und dann erinnert man sich, dass Phi ursprünglich mal ein Ringhomomorphismus war und deswegen egal ist, ob man A und B erst multipliziert oder ob man sie zuerst mit Phi abdeckt.
egal, ob ich sage a mal b, phi und das dann unter psi, oder ob ich sage, deswegen schreibe ich das einmal hin, a phi mal b phi und das Ganze abgebildet unter psi. Das ist egal, es ist dasselbe, weil phi ein Homomorphismus ist. So, was passiert nach Abbildungsvorschrift, wenn ich jetzt dieses Element mit psi abbilde? Na, die Abbildungsvorschrift sagt, ich nehme das, was hier unten als Urbild steht und nehme das als Repräsentanten. Und das, was hier steht, ist a mal b. Also habe ich j plus a mal b. Und jetzt benutze ich die Multiplikation im Faktoring und sehe, dass das j plus a ist mal j plus b. Und das, jetzt rechne ich wieder rückwärts mit der Abbildung, ist dasselbe wie a phi c mal b. Also, dass es auch wirklich egal ist, ob ich zuerst multipliziere oder ob ich zuerst mit Psi sample. Tatsächlich ist Psi also ein Ring-Homomorphismus. Und dann ist jetzt noch die Frage, warum, da steht ja noch mehr, warum der bijektiv ist. Und das liegt aber daran, dass man das bei diesem Gruppenhomomorphismus schon weiß. Das heißt, man guckt sich wieder die Gruppenstruktur an. Der Gruppenhomomorphismus phi von dem Bild in die Faktorgruppe mit der Addition ist bijektiv. Das gehört zu den Sachen, die ich da in der Algebra gezeigt habe. Also ist phi jetzt ein bijektiver Homomorphismus, und zwar eben nicht nur ein Homomorphismus bezüglich der Ringaddition, sondern auch bezüglich der Multiplikation. Denn die Bijektivität hat ja nichts mit dem anderen zu tun, was da so passiert. Die Verträglichkeit und die Bijektivität sind zwei getrennte Eigenschaften sozusagen. Also ist phi ein bijektiver, ich habe die Meldung gesehen, ich komme gleich, ein bijektiver Ring-Homomorphismus. Und wer genau hingeguckt hat, hat vielleicht gesehen, dass bei der, dass wenn ich das so hinschreibe mit den Elementen aus Bild 4 und wenn ich wieder ein Urbild schnappe, dass ich da in Wirklichkeit auch eine Wahl treffe. Das ist aber kein Problem, weil man zeigen kann, dass es unabhängig ist davon, welches Urbild ich nehme. Wenn ich zwei unterschiedliche finden könnte, dann wäre das eine mal das Inverse vom anderen Kern.
Also meint da der Gruppenhomomorphismus Psi, oder?
Nee. Achso, ja, ich habe angefangen mit Phi. Ich will eigentlich für beide argumentieren. Also ich will sagen, dass weil Phi ein Homomorphismus der additiven Gruppen ist, dass deswegen das Psi dafür dann schon bijektiv ist. Schreib das. Ja. Danke. Genau. Ich wollte mit beiden argumentieren. Ich habe irgendwo anders aber noch eine Meldung gesehen und ich denke, dass wir vielleicht noch 30 Sekunden haben. Ja, das Video läuft noch. Gleiche Frage? Okay, danke. Sehr gut. Schreibt ihr an der Tafel bitte immer gleich ansprechen. Wenn Sie da ein Beispiel brauchen, also mal so einen konkreten Homomorphismus und konkret irgendwie durchgerechnet sehen wollen, wie man diese Abbildung konstruiert oder so, dann sagen Sie es mir, das ist kein Problem. Ansonsten verweise ich auf die lineare Algebra und dass wir das da ausführlich behandelt haben, da können Sie nachgucken. Dann bis bald. Das war perfektes Timing. Haben Sie noch eine Minute, um mir ein Stimmungsbild zu geben? Das wäre toll. Das Video ist vorbei. Ich mache das Audio jetzt auch aus.